SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist das nächste hochumstrittene Konzept aus dem Bereich Sozialpolitik. Die Bundesregierung hat in diesen Tagen beschlossen, eine sogenannte Anschubfinanzierung einzuführen. 1.000 Euro vom Staat sollen Langzeitarbeitslose bekommen, die einen Job annehmen, ein Jahr dabei bleiben und davon mindestens ein halbes Jahr ohne Bürgergeld auskommen. Was Leute aus Koblenz von dem Vorschlag halten und ob die Idee Sinn macht aus der Perspektive der Arbeitsmarktforschung, beides ist hier gleich Thema. Und dann sind wir bei einem Outdoor-Coaching dabei. Eine Buchhandlung versucht, Probleme im Team zu bearbeiten und ist dafür in den Wäldern rund um Baden-Baden unterwegs. Faulenzer-Bonus oder Hintern-Hoch-Prämie. Schmähtitel hat sie schnell verpasst bekommen, die 1.000-Euro-Prämie, die die Bundesregierung vor einigen Tagen beschlossen hat. In den Medien und den sozialen Netzwerken gibt's also vor allem viel Kritik an dem Vorschlag. Auf den Straßen von Koblenz, da ist das Bild allerdings deutlich gemischter. Da gibt es lobende und kritische Stimmen.
Nee, ganz einfach. Da fühlt sich jeder, der normal arbeitet, auf den Arm genommen.
Vielleicht etwas viel. Also wenn man das etwas runtersetzen könnte, wäre es vielleicht realistischer. Aber trotzdem finde ich es gut, so einen Anreiz zu haben, dass man überhaupt ein Jahr in einem Job bleibt. Ja.
Eigentlich schon nicht gerecht, weil wenn jemand die ganze Zeit schon arbeitet, der wird ja auch nicht belohnt.
Also ich finde, dass es gut ist, dass es einen Anreiz schaffen kann, dass man auch langfristig in einem Job bleiben kann.
Weiß ich nicht, ob das der gute Weg ist. Wenn jemand schon so lange arbeitslos war, finde ich, sollte er auch was für die Allgemeinheit tun. Und ich finde, arbeiten hilft.
Das ist wie so ein Einstiegsgeld, würde ich sagen. So einen kleinen Puffer für die Leute, die jetzt mal den Einstieg wiederfinden müssen. Ist nicht verkehrt. Die Leute müssen lernen, wieder zu wirtschaften. Und Langzeitarbeitslose haben kein Gefühl dafür. Dementsprechend ist der kleine Puffer von 1.000 Euro gar nicht so verkehrt und animiert die Leute weiterzumachen.
Nö, weil ich das nicht gerecht finde gegenüber den anderen.
Warum sollen sie Geld umsonst kriegen? Arbeit haben wir ja genug hier im Land.
Nee, geht gar nicht. Warum sollen wir das noch unterstützen? Wenn die sollen zur Arbeit kommen. Die sollen was arbeiten, die Leute. Wer in deutschem Lande was arbeiten möchte, der findet doch einen Job ohne Prämie. Das ist die Prämie, die falsche Anreiz.
Ja, ist doch geil.
Warum?
Ja, weil extra Geld immer besser ist.
Kein klares Meinungsbild also in Koblenz, was Sinn oder Unsinn der 1.000 Euro Anschubfinanzierung angeht. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat die Stimmen für uns eingefangen. Und jetzt sprechen wir drüber, ob die Maßnahme aller Kritik zum Trotz Sinn machen kann. Der Vorschlag für die Anschubfinanzierung stammt ja ursprünglich aus der Arbeitsmarktforschung. Und deshalb spreche ich jetzt mit einem Vertreter der Zunft, Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Was halten Sie denn von der Anschubfinanzierung?
Ja, im Prinzip handelt es sich ja weniger um eine Anschubfinanzierung, wie es der Name verheißt, und auch keine Hintern-Hochprämie, sondern ist ja eher eine Durchhalteprämie. Sie wird ja gezahlt dafür, dass man ein Jahr lang im Job durchhält, darunter ein halbes Jahr ohne zusätzliche Leistungen durch Bürgergeld. Und es zielt ja weniger auf die Aufnahme einer Beschäftigung ab, sondern eher auf das Behalten einer Beschäftigung, also insofern eher eine Durchhalteprämie. Das kann im Einzelfall zielführend sein. Es ist ein Anreiz eben in Beschäftigung zu bleiben. Ob es am Ende wirklich funktioniert, kann man im Vornherein nicht sagen. Das muss man abwarten, wenn die Maßnahme wenn sie eingeführt wird, dann evaluiert wird. Wissenschaftlich, dann kann man hinterher sagen, hat es funktioniert oder nicht.
Also ich habe mich direkt gefragt, an wen richtet sich denn dieses Programm? An Leute, die keinen Job finden, weil sie keine Ausbildung haben, weil ihnen die Sprachkenntnisse fehlen? Wahrscheinlich eher nicht, weil die können ja auch mit dieser Prämie in der Regel nicht arbeiten. Also geht es dann doch wahrscheinlich eher an Menschen, die eigentlich arbeiten könnten, aber Stand jetzt nicht wollen oder eben die Anreize dafür fehlen. Aber muss man solche Leute noch extra belohnen dafür, dass sie aus der sozialen Hängematte aufstehen, oder sollte man die nicht eher besser rausschubsen?
Ja, das ist so eine grundsätzliche Frage. Also muss man Verhalten, was man gesetzlich sowieso einfordert, auch noch entlohnen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich verstehe auch, dass es da Vorbehalte gibt. Die finde ich nachvollziehbar und die sind auch richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir das jetzt auch schon machen. Also es gibt auch schon jetzt Leistungen, auch im SGB II, wo wir Verhalten belohnen, das eigentlich auch gesetzlich verlangt wird, nämlich eine Arbeit aufzunehmen. Also insofern ist diese Prämie kein Systembruch. Wir machen das sowieso schon. Ob man das gerecht findet oder nicht, ist davon natürlich jetzt unberührt. Das ist auch natürlich eine Frage der persönlichen Sichtweise. Ich bin persönlich der Meinung, dass man ein Stück weit Pragmatismus auch an den Tag legen muss und dass man eigentlich das rechtfertigen kann, was funktioniert. Also wenn sich rausstellt, dass diese Prämie so wirkt, wie sie soll, und die Menschen sind länger im Job, dann funktioniert sie und dann hat sie auch ihre Rechtfertigung. Wenn nicht, müsste man sie, sofern man sie denn eingeführt hat, auch wieder abschaffen.
Jetzt gibt es ja Fachleute, die sagen, das könnte ein gutes Geschäft sein, weil jeder Langzeitarbeitslose, der nicht mehr abhängig ist von sozialen Transferleistungen, spart in Anführungszeichen der Gemeinschaft im Jahr 25.000 Euro. Wenn jetzt sozusagen diese 1.000 Euro Einsatz dazu führen würden, wäre das ja eigentlich ein gutes Investment. Halten Sie das für seriös, solche Rechnungen?
Nee, das ist zu kurz gerechnet, weil man ja auch den Mitnahmeeffekt berücksichtigen muss. Also es gibt Menschen, die nehmen eine Beschäftigung an und behalten die auch, qualifizieren sich für die Prämie, hätten diese Beschäftigung aber auch dann behalten, hätte es die Prämie nicht gegeben. Also da erzeugt die Prämie gar keinen kausalen Effekt, sondern wird nur mitgenommen. Das verursacht ja auch Kosten. Diese Kosten muss ich erstmal wieder reinholen durch die Fälle, wo die Prämie wirklich kausalen Effekt hatte, nämlich dass Menschen dazu bewegt werden, den Job zu behalten, den sie anderweitig nicht behalten hätten. Und diese beiden Effekte muss ich gegeneinander aufrechnen. Das heißt, so im Vorhinein kann man so eine Rechnung nicht aufstellen.
Sie haben das Thema Gerechtigkeit schon angesprochen. Man hört ja jetzt von vielen Leuten oder liest auch im Internet dieses Argument, ja, ich stehe seit Jahrzehnten jeden Morgen auf, gehe arbeiten, komme gerade so über die Runden. So 1.000 Euro Prämie, die könnte ich tatsächlich ganz gut gebrauchen. Aber warum soll jetzt ausgerechnet die Person, die jahrelang nichts gemacht hat, so eine Prämie dafür kriegen, wenn er oder sie es jetzt ein Jahr lang durchhält, mal zu arbeiten? Das ist doch irgendwie ungerecht.
Ja, in der Tat, das ist ungerecht und das ist sozusagen das, auch die Herausforderung für die Politik. Wenn Sie diese Prämie wollen, müssen Sie den Menschen erklären, warum die trotzdem sinnvoll ist. Dass man eben mit der Prämie versucht, ein Verhalten herbeizuführen, was andererseits nicht wirklich erfolgt und dass dann am Ende ein positiver Effekt dabei rauskommt. Wie gesagt, dieser positive Effekt wäre erst noch unter Beweis zu stellen. Aber wenn es so funktioniert, dann ist es ein Stück weit Pragmatismus. Dann ist es vielleicht aber auch besser, also wenn es funktioniert, eine zweifelhafte Prämie zu zahlen, als weiterhin Bürgergeld zu zahlen, weil das wäre natürlich dann noch weitaus teurer.
Man hat ja gerade so ein bisschen den Eindruck, das politische Personal hat sich die Kritik an dieser Idee schon sehr zu Herzen genommen. Also Abgeordnete aus im Prinzip allen Regierungsfraktionen haben schon Bedenken angemeldet. Bundeskanzler Scholz selbst ist skeptisch. Es ist also völlig unklar, ob die Prämie jetzt wirklich kommt. Ist Sozialpolitik in Deutschland denn plötzlich nicht mehr salonfähig?
Ja, Sozialpolitik per se ist natürlich schon salonfähig, aber sie muss immer so gestaltet sein, dass es akzeptiert wird von den Menschen. Und die Akzeptanz von sozialpolitischen Maßnahmen hängt eben sehr stark von ihrer Ausgestaltung ab. Offensichtlich ist es eben so, dass diese Prämie stark das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen negativ beeinflusst. Das ist bei vielen Dingen so. Da muss man als Politik dann eben einen Weg finden, beide Seiten und ein Stück weit auch das Interesse an der Setzung richtiger Anreize auszutarieren.
Also, knifflige Aufgabe, vor der die Bundesregierung stehen würde, sollte die Prämie tatsächlich durch den Bundestag kommen, zu erklären, warum die 1.000 Euro Belohnung trotzdem sinnvoll sein könnte, auch wenn viele den Bonus für ungerecht halten. Die Einschätzung von Holger Schäfer war das, Arbeitsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Ja, richtig gehört. Von heute an gibt es hier eine neue starke Stimme in unserem Expertinnen- und Expertenteam. Julia Englert, Arbeitsrechtlerin mit Sitz in Offenburg, hilft uns in Zukunft zusammen mit Michael Felser bei juristischen Problemen am Arbeitsplatz. Und ihr erster Fall bei uns, der hat es direkt mal in sich. Intrige und Verleumdung, alles drin. Eine anonyme Hörerin hat uns ihre Geschichte geschrieben. Ihr Chef sei von seiner Frau geschieden. Jetzt habe diese Ex-Frau aber das Gerücht in die Welt gesetzt, die Hörerin habe eine Affäre mit dem Chef. Daran ist der Hörerin zufolge rein gar nichts dran. Jetzt droht die Ex-Frau allerdings offenbar damit, die gemeinsamen Kinder nicht mehr zu ihrem Vater, also zum Chef, zu lassen, solange die Hörerin bei ihm arbeiten würde. Hintergrund: Das Büro der Firma befindet sich im Wohnhaus des Chefs. Das sei den Kindern also nicht zuzumuten, dort möglicherweise auf die eingebildete Affäre ihres Vaters zu treffen. Zitat aus der Nachricht: Der Chef selbst sagt mir, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Seine Kinder sind ihm aber wichtiger und somit muss ich gehen. Darf mein Arbeitgeber mir so tatsächlich kündigen? Zitat Ende. Das ist eine pikante Geschichte, würde ich sagen. Und hier kommt die Antwort von unserer Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Wichtig an dem Fall ist tatsächlich, dass ich davon ausgehe, dass es sich hier um einen Kleinbetrieb handelt, also um einen Betrieb mit maximal 10 Beschäftigten. Dann greift nämlich das Kündigungsschutzgesetz nicht ein. Und dann ist ihr Arbeitgeber tatsächlich berechtigt, sie so zu kündigen, weil er gar keinen bestimmten Grund braucht. Sollte es sich wieder erwarten, um einen Betrieb handeln, bei dem es mehr als 10 Beschäftigte gibt, dann müsste man die Voraussetzungen einer sogenannten Druckkündigung prüfen. Also der Arbeitgeber müsste gar keine andere Möglichkeit haben, sie weiter zu beschäftigen. Und hier fällt mir zum Beispiel direkt ein, dass man ihnen ja auch ein anderes Büro außerhalb des Wohnhauses anmieten könnte und so diese ganze Eskalation rausnehmen konnte. Hier wäre also wahrscheinlich die Druckkündigung unwirksam, wenn es kein Kleinbetrieb ist.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer schon mal ein Teamcoaching hinter sich gebracht hat, der denkt vermutlich sofort an stickige Seminarräume, an starken schwarzen Filterkaffee, Kekse und Butterbrezeln und auch an das Brummen im Kopf, mit dem man oft nach Hause geht nach so einer Maßnahme. Deshalb gibt es jetzt immer mehr Teambuilding-Maßnahmen für Unternehmen, die an der frischen Luft stattfinden. Outdoor-Coaching heißt dieser Trend. Genau der richtige Ansatz für die Buchhandlung Eulennest in Baden-Baden, die erst vor kurzem 2 getrennte Läden fusioniert hat. Aus 2 Teams wurden also 1 und noch läuft nicht alles rund dabei. SWR1-Reporterin Stefanie Geißler war beim Outdoor-Coaching mit dabei und hat sich angeschaut, wie das Team im Wald neue Wege für eine bessere Zusammenarbeit finden soll.
7 Menschen stehen im Kreis auf einer Waldlichtung. In der Mitte liegen mehrere große Holzklötzchen im schlammigen Boden.
Da es keine Regen gibt, könnten wir den untersten noch so ein kleines bisschen in den Boden einbuddeln.
Alle Teammitglieder halten ein rotes Seil in der Hand, das mit einem Haken verbunden ist. Den sollen sie nutzen, um nach den Klötzchen zu angeln und diese dann möglichst zu einem Turm zu stapeln. Das will so gar nicht klappen. Soll es auch nicht wirklich, sagt Coach Barbara Kleditsch, die ein bisschen abseits steht und die Szene beobachtet.
Die sind einfach nur mit dem Turm beschäftigt, um den als Ergebnis zu zeigen. Aber das Ergebnis ist der Prozess da drin.
Tatsächlich steht nach 10 Minuten kein einziges Klötzchen. Die Coaches Barbara und Daniel Kleditsch fragen in die Runde, warum sich denn keiner die Zeit genommen hat, eine stabile Unterlage zu suchen. Denn auf dem matschigen Waldboden sei das Unterfangen ja von vornherein schwierig gewesen. Genau das sei aber typisch für viele Teams im Alltagsstress. Das hat sich hier gezeigt. Alle versuchen, möglichst schnell ein Ergebnis vorzuweisen, ohne zu hinterfragen, ob die Arbeitsabläufe überhaupt Sinn machen. So geht es auch dem Team Eulennest.
Dass man nie fertig mit irgendwas wird, sondern dass zwischendurch immer schon das Nächste kommt, dass man immer irgendeinem Ergebnis hinterherhetzt,
sagt Anja Möbs. Ihre Kollegin Tanja Eger steht ein bisschen weiter weg, an einen Baum gelehnt. Ihr geht es ähnlich.
Was mich dann auch total ärgert, auch an mir selber, ist, dass selbst Prozesse, die wir besprochen haben, aber ich einfach auch merke, ich bin gar nicht konzentriert genug und mache dann am nächsten Tag einen Fehler und erzeuge dadurch eigentlich noch mehr Arbeit.
Abrechnungen, Lesungen organisieren, die ehrenamtliche Lesebildung mit Kindern und nebenher das Alltagsgeschäft im Laden fordern das Team ganz schön. Nachdenklich stapfen jetzt alle durch den Nieselregen zur nächsten Station. Auf dem Weg dahin erzählt Inhaber Josua Strass, warum er sich gezwungen fühle, so viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren.
Wenn man jetzt mal in die Innenstädte sieht momentan, dann erkennt man, wie schwierig Einzelhandel geworden ist. Und natürlich sind wir eine der Branchen, die momentan maximal unter Leistungsdruck stehen. Das kann man nicht einfach abschalten.
Abschalten ist hier das Stichwort. Im Wald gibt es keine Reize, keine Hektik. Außer dem Vogelgezwitscher ist da nur Stille. Auf der nächsten Lichtung sollen die Teammitglieder Tannen zapfen und Äste suchen und damit ihren Laden nachbauen. Dabei soll auch jede und jeder sich selbst in das Gebilde symbolisch hineinsetzen.
Das Moos, ich moser gerne und ich verfissel mich aber auch ganz gerne.
Tanja Eger war in einem der beiden ehemaligen Buchläden die Geschäftsführerin. Jetzt, nach der Zusammenlegung, ist ihr die neue Rolle noch unklar.
Also ich bin eigentlich nicht wirklich die Chefin, aber ich bin jetzt ja auch keine Filialleitung mehr. Ich bin jetzt halt vielleicht die Abteilungsleiterin.
Am Ende des Tages ist das erste Ziel erreicht. Die wichtigsten Probleme sind benannt. Arbeitsabläufe hinterfragen, Rollen und Zuständigkeiten klären. In der Gruppe wurde viel gelacht, es flossen aber auch Tränen. Ein Anfang ist gemacht. Die eigentliche Arbeit wird aber in den nächsten Monaten folgen, gemeinsam mit den Coaches. Dementsprechend gehen die Teammitglieder mit gemischten Gefühlen zurück zum Auto.
Angeregt.
Angespornt.
Nicht genug. Gemischt.
Nachdenklich.
Nachdenklich.
Aufbruchsstimmung.
Ein paar Tage später will ich wissen, wie der Teamtag im Wald so nachgewirkt hat. Anja Möbs steht in dem schönen Ladenraum in der Baden-Badener Innenstadt hinter der Kasse. Es ist kurz vor Ladenschluss. Für eine Bilanz sei es noch zu früh, aber eines könne sie schon sagen. Das Coaching draußen zu machen, war für sie ein Volltreffer.
Das fand ich sehr wichtig, in den Wald zu gehen, in die Natur zu gehen und gerade vor allen Dingen aus diesen Räumlichkeiten raus. Hier ist man immer im gleichen Film. Und man sieht sofort wieder, was eigentlich getan werden müsste. Und da im Wald war das einfach alles weg.
Auch für Tanja Eger war es wichtig, weg vom Alltagsstress mal wieder die Menschen hinter den Kolleginnen zu sehen.
Die zentrale Erkenntnis ist eigentlich, dass wir einfach ein tolles Team haben und ein tolles Team sind. Und dass jeder wirklich sich so toll einbringt. Und dass man manchmal so den Blick dafür verliert im Chaos des Alltags. Und dass es so schade ist. Aber eigentlich ist da so viel da. Und das tut einfach gut.
Weiterkommen durch Rausgehen, das ist die Idee, die hinter einem Outdoor-Coaching steckt. SWR1-Reporterin Stefanie Geißle hat ein Team bei einem solchen Kurs begleitet. Und das war's auch schon wieder, der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören, ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.